NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Interpol hebt Red Notice gegen Schriftsteller Akanle auf. Verbot einer linksextremen Internetseite, hartes Urteil gegen VW-Manager in den USA und mehr als 100 Millionen Euro für Dortmunder Fußballspieler. Die Polizeiorganisation Interpol musste den türkisch-deutschen Schriftsteller Doğan Akanle an der Ausreise aus seinem Urlaubsland Spanien hindern, bis jetzt. Die sogenannte Red Notice von Interpol wurde heute gelöscht. Katrin Brandt mit den Einzelheiten.
Wir freuen uns, dass Interpol die Red Notice gegen Doğan Akanle gelöscht hat, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Der Dringlichkeitsvermerk verschwindet also aus dem internationalen Haftbefehl. Doch ob der Kölner Schriftsteller nun aus Spanien ausreisen kann, darüber gibt es noch keine Informationen. Staatssekretär Walter Lindner stehe mit seinen spanischen Kollegen im Kontakt, so das AA. Voriges Wochenende war Akanle in Spanien während seines Urlaubes verhaftet worden. Am darauffolgenden Tag aber ließen ihn die Behörden wieder frei, unter der Auflage, das Land nicht zu verlassen und sich regelmäßig zu melden. Akanle wird von der Türkei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, weil er an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll. Er selbst wertet die Vorwürfe als politisch motiviert. Der regierungskritische Autor stammt aus der Türkei, floh aber vor 25 Jahren nach Deutschland und ist inzwischen deutscher Staatsbürger.
Bundesinnenminister de Maizière hat in jüngster Zeit einige rechtsextremistische Vereine verboten, zum Beispiel im vergangenen Jahr die Weiße Wölfe Terror Crew oder die Old School Society. Die Proteste dagegen waren überschaubar. Heute hat der CDU-Politiker wieder einmal einen Verein verboten, dieses Mal aber im linken politischen Spektrum, und zwar die Internetplattform links unten indymedia.org. Dort sollen Aufrufe zu Gewalt im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg aufgetaucht sein. Politiker der Linken, aber auch der SPD kritisierten diese Entscheidung. Jens Wiening mit Einzelheiten.
In der breiten Öffentlichkeit war die Internetseite kaum bekannt. Sie dient der linken Szene als Kommunikationsplattform. So hatte sie auch rund um den G20-Gipfel in Hamburg eine große Bedeutung. Für den Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist sie aber vor allem eins.
Links unten Intimedia ist die bedeutendste Internetplattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland. Seit Jahren nutzen sie diese Plattform, um Hass gegen Andersdenkende und Repräsentanten des Landes zu säen.
Die Liste der Vorwürfe ist lang. Vom Aufruf zum gezielten Angriff gegen Personen, Anleitungen zum Bau von Molotow-Cocktails oder der Aufruf, Polizisten mit Pyrotechnik anzugreifen. Es gäbe auch anonyme Bekenntnisse zu Straftaten wie Angriffe auf Bahnanlagen oder Sachbeschädigung.
Man rühmt sich auch damit, Autos der Familie eines Polizisten direkt vor seinem Privathaus in Brand gesteckt zu haben. Der zynische Kommentar auf dieser Plattform lautet: Die Autos der Familie wurden durch Feuer vernichtet und die Nachtruhe des Menschenjägers gestört. Die Häuser und Autos der Polizeiführer sind für uns legitime Ziele, so schreiben sie es.
Die Frage ist aber auch, wie effektiv ist das Verbot der Plattform und kann sich die Szene neu organisieren? Unter anderem Namen auf anderer Plattform mit anderen Betreibern. Die Seite selbst war zumindest zeitweise noch zu erreichen heute. Es sei schwer, sie dauerhaft abzustellen.
Denn der Betrieb ist raffiniert gegen solche Maßnahmen geschützt. Es gibt auch Server, die vom Ausland betrieben werden. Da werden wir mit Hilfe von Rechtshilfe ersuchen, der Sache nachgehen.
Die Reaktionen fallen weitgehend positiv aus. So lobten unter anderem die beiden großen Polizeigewerkschaften das Verbot. Es sei ein schwerer Schlag gegen die linksextremistische Szene. Aber es gibt auch Kritik. Der SPD-Politiker Christopher Lauer hält die Begründung über den Weg des Vereinsverbots für rechtlich kaum haltbar. Die Innenexpertin der Linkspartei Ulla Jelpke sagte, man finde zwar viel Blödsinn auf der Seite und sie sei selbst nicht mit allem einverstanden, aber
für mich ist es ganz eindeutig eine Drohung an die gesamte Linke in Deutschland. Und das ist so einfach nicht hinzunehmen, so weitgehende Einschnitte in die Frage der Pressefreiheit vorzunehmen.
Vorwürfe, das Verbot der Plattform bewusst in Wahlkampfzeiten zu machen, wies der Bundesinnenminister zurück. Die Ermittlungen liefen schon länger. Jetzt seien sie abgeschlossen und gerichtsfest. Auch rund um den G20-Gipfel in Hamburg habe man noch konkrete Vorwürfe sammeln können.
Der Bundesinnenminister verbietet die Internetplattform links unten, zu Recht, wie Axel Krämer in seinem Kommentar herausstellt.
Es gibt eine Menge Gründe, mit dem Verbot extremistischer Gruppierungen und Internetplattformen zu zögern. Solange es solche Gruppen gibt, kann man sie wenigstens beobachten. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, da muss man manches aushalten. Abgeschaltete Internetseiten kann man im Ausland ganz schnell wieder neu aufziehen und so weiter und so weiter. Alles kluge Argumente und genau deswegen müssen Innenminister sich sehr genau überlegen, was sie verbieten und was lieber nicht. Aber dass Thomas de Maizière bei links unten in die Media gesagt hat, jetzt ist Schluss, das geht in Ordnung. Zu eindeutig ist die demokratiefeindliche Haltung, die dort vertreten wurde, zu menschenverachtend die Art und Weise, in der über Polizisten geredet wurde und darüber, wie man sie wirkungsvoll bekämpfen kann. Ein Rechtsstaat, der hier keine Grenzen aufzeigt, ist nicht mehr klug, sondern nur noch schwach. Manche Dinge gehen einfach nicht. Ich halte zum Beispiel die AfD für keine besonders sympathische Partei. Aber die Privatadressen von Polizisten oder eben AfD-Politikern zu veröffentlichen, alles in einem Umfeld, in dem gefeiert wird, wenn da und dort mal ein Auto brennt oder ein Brandsatz fliegt, das ist widerlich. Gilt selbstverständlich umgekehrt genauso für Rechtsextreme, die Ähnliches mit Politikern der Linken machen. Solche Auswüchse zu stoppen, so gut es eben geht, hat mit Zensur nichts zu tun. Und den Vorwurf, er schlage im Wahlkampf gezielt zu gegen Linksextreme, während er rechts alles laufen lasse, muss sich der Bundesinnenminister ebenfalls nicht gefallen lassen. Er hat immer wieder rechtsextreme Vereinigungen verboten. Wenn er nun sagt, er gehe gegen Extremismus von links wie von rechts gleichermaßen vor, dann ist das kein hohles Gerede. Zwar weiß Thomas de Maizière durchaus, wie Stimmungsmache geht. Manche seiner Aussagen in der Debatte rund um Flüchtlinge belegen das. Das Verbot von links unten in die Media gehört aber nicht in diese Kategorie. Und dass das Verbot der Union vielleicht im Wahlkampf nützt, was keiner so wirklich weiß, kann kein Grund dafür sein, damit bis irgendwann nach der Bundestagswahl zu warten.
Der Kommentar von Axel Krämer im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Schweizer Bergabbruchsgebiet, da werden weiterhin 8 Bergwanderer vermisst. Etwa 120 Rettungskräfte waren am Morgen mit Hubschraubern, mit Infrarotkameras und Suchhunden im Einsatz. Doch ob man sie je findet, ist seit dem Nachmittag noch unwahrscheinlicher geworden. Denn es gibt bereits wieder einen neuen Bergsturz. Dietrich Karl Meurer.
Erneut flogen Hubschrauber das Bondaskartal in Graubünden auf und ab. Sie waren auf der Suche nach den 8 Vermissten. 4 stammen aus Baden-Württemberg, jeweils 2 aus der Steiermark in Österreich und aus dem Kanton Solothurn in der Schweiz. Bislang konnte kein Lebenszeichen entdeckt werden, weder ein Handysignal noch sonst ein Hinweis. Ohne Erfolg verlief bislang auch die Suche am Boden, wo erneut Rettungsstaffeln mit Spürhunden unterwegs waren. Reto Salis Hofmeister, der Hüttenwart der Schora-Hütte, war vermutlich der Letzte, der die Vermissten gesehen hat. Die Alpinisten hatten in der Nacht auf Mittwoch in der Hütte oberhalb des Bondaskartals übernachtet. 2 Stunden vor dem Bergsturz waren sie weitergezogen in Richtung Gefahrengebiet. Der Hüttenwart sagt, er habe die Wanderer auf eine bestehende Warnung vor einem möglichen Felssturz hingewiesen. Tatsächlich gab es eine Gefahrenwarnung, bestätigt auch Anna Giacometti, die Gemeindepräsidentin des Dorfes Bondo.
Wir haben noch kürzlich am 14. August diese Mitteilung publiziert. Eben, sie befinden sich in einem Gefahrenbereich, erhöhte Gefährdung, Aufenthalt vermeiden. In diesem Sinne, also die Leute haben gewusst, sie begehen sich in einem gefährdeten Gebiet.
Auf eigenes Risiko konnte das wegen fantastischer Ausblicke beliebte Gebiet dennoch betreten werden. Der Bergsturz am Mittwoch war das größte Ereignis seiner Art seit Jahrzehnten. 4 Millionen Kubikmeter Stein donnerten zu Tal. Die betroffene Region gilt als bergsturzgefährdet. Schon zuvor ereigneten sich dort mehrere kleinere Materialabbrüche. Der Wechsel von Frost- und Tauperioden, Erdbeben und aufgestautes Wasser können dazu beitragen, dass Gesteinsmassen aus den Felsmassiven herausbrechen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Klimawandel, sagte im ARD-Fernsehen der Kieler Meteorologe Mujib Latif.
Infolge der Erderwärmung werden letzten Endes diese Region etwas instabiler, weil auf der einen Seite der Permafrost sich zurückzieht. Der wirkt so ähnlich wie so Klebe, der gerade steile Berghänge zusammenhält. Und andererseits kann dann eben auch das vermehrte Schmelzwasser in Felsritzen eindringen. Und wenn die dann wieder frieren, dann zersprengen sie sozusagen diesen Fels.
Nach wie vor besteht die Gefahr von weiteren Materialabbrüchen und Murgängen, also Schlamm- und Gerölllawinen. Martin Kaiser vom Schweizer Amt für Wald- und Umweltkatastrophen sagte dazu:
Es kann oben im Andris-Gebiet nicht ausgeschlossen werden, dass sich wieder eine Seebildung stattfindet, wo schwallartig als Moorgang ausbricht.
Am späten Nachmittag brachen tatsächlich wieder Gesteinsmassen aus dem Felsmassiv. Am Berg Piz-Cengalo war erneut eine Staubwolke zu sehen. Die Schlamm- und Gerölllawine, die bis an den Rand des Dorfes Bondo heranreicht, hat sich erneut in Bewegung gesetzt.
Nach dem Einmarsch russischer Truppen auf die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim, da lief eine Schockwelle durch Europa, insbesondere bei den Staaten am Ostrand der EU und auch im Baltikum, da kamen alte Ängste wieder hoch vor dem großen Nachbarn. In der NATO suchten sie damals hastig Truppen zusammen, die sie in den baltischen Staaten stationierten. In Litauen hat die Bundeswehr dabei die Führung übernommen und die Soldaten bekamen heute Besuch von ihrem Staatsoberhaupt, von Bundespräsident Steinmeier. Birgit Schmeitzner hat ihn begleitet.
Beim offiziellen Teil des Besuches hatte sich zuvor Steinmeier gemeinsam mit der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite die Ausrüstung der Soldaten zeigen lassen. Beide stiegen mit dem Kommandeur des Gefechtsverbandes in einen Boxer, ein Führungsfahrzeug. Und sie betonten, wie gut die Zusammenarbeit in der von den Deutschen geführten multinationalen Truppe laufe. Das deutsche Engagement als Rahmennation sei symbolisch, aber auch real. Es zeigt, dass die NATO bereitsteht, ihr Hauptziel zu verfolgen. Gemeint, der Schutz aller Alliierten im Bündnisfall. Steinmeier sagte, Sicherheit und territoriale Integrität sei die gemeinsame Verantwortung der NATO. Die Lage sei in den vergangenen Jahren unsicherer, weniger voraussehbar geworden. Deutschland empfinde es als Ehre, das Vertrauen der Litauer bekommen zu haben und schätze die übernommene Verantwortung richtig ein.
Wir hoffen auf diese Weise einen Beitrag nicht nur zum Sicherheitsgefühl der Menschen in Litauen zu leisten, sondern auch tatsächlich die objektive Sicherheitslage verbessern zu helfen.
Am Vormittag hatte Steinmeier die Gedenkstätte Panerai nahe der Hauptstadt Vilna besucht und der Opfer der Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gedacht. Vilna sei auch als europäisches Jerusalem bekannt gewesen, sagte Steinmeier. Mit der Ermordung von mindestens 70.000 Juden sei an diesem Ort jüdische Kultur, Wissen, Tradition vernichtet worden.
Und deshalb ist es für uns Deutsche ein Ort der Scham, aber auch der mahnenden Erinnerung.
Das Moment des Erinnerns hatte sich durch die gesamte Baltikumreise des Bundespräsidenten gezogen. Steinmeier hatte in Tallinn, Riga und Vilna, den Hauptstädten der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, den sogenannten Baltischen Weg gewürdigt. Die lange Menschenkette quer durch das Baltikum, mit der die Teilnehmer am 23. August 1989 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefordert hatten.
Für Ex-VW-Chef Winterkorn, da wird es langsam immer enger. Die Hinweise verdichten sich, dass er doch viel früher von den Betrügereien bei der Abgasreinigung von VW-Dieselfahrzeugen gewusst hat, also bisher zugegeben hat. Heute berichtete der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung über ein pensioniertes VW-Vorstandsmitglied, das Winterkorn davon gewusst haben musste. Dieser Mann präsentierte Dokumente. Und ausgerechnet heute, da wird in den USA der frühere VW-Ingenieur James Robert Leung verurteilt. Der Richter in Detroit schickte den 63-Jährigen für 40 Monate ins Gefängnis. Außerdem muss er $200.000 Strafe zahlen. Jan Bösche in den USA, wie lautet denn die Begründung des Gerichtes dafür?
Ja, der Richter hat sich die Argumente beider Seiten angehört, hat aber am Ende gesagt, Leung habe eine wichtige Schlüsselrolle in diesem Verbrechen gespielt. Und auch, obwohl er zusammengearbeitet habe mit den Ermittlern und sein Bedauern geäußert habe, entschuldige das nicht sein Verhalten. Insofern dieses Urteil, das unter dem gesetzlichen Höchstmaß liegt, aber doch schärfer ist, als von der Staatsanwaltschaft verlangt.
Ja, hat er das denn alles alleine zu verantworten? Ist er der Sündenbock für andere?
Nein, das ist im Prinzip das Argument selbst der Staatsanwaltschaft hier, dass er nicht der entscheidende Kopf dieses Verbrechens, so wird es hier gesehen, war. Das war eben halt auch die Abwägungsfrage. Die Verteidigung hatte von Anfang an argumentiert, dass ihr Mandant einfach nur ein Ingenieur des Unternehmens wäre, der in Treue zum Unternehmen versucht hat, die ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen. Also er nicht einer der Entscheider war, sondern nur einer der Ausführer war. Die Staatsanwaltschaft hat das ein bisschen anders gesehen. Sie hat ihm halt doch seine Schlüsselrolle hervorgehoben. Er war ein leitender Ingenieur, auch hier in den USA, gerade in der Dieselentwicklung und an entscheidender Stelle daran beteiligt, diese Software eben halt zu programmieren, die die Messinstrumente hier in den USA beschwindeln sollte. Insofern, der Richter hat sich dem angeschlossen und hat am Ende sogar einen Schlag weiter drauf gemacht. Aber allen ist hier klar, er ist nur ein kleines Rädchen im Betrieb und es gibt andere, die mehr und wichtigere Entscheidungen getroffen haben.
Ja, dazu gehört ja wohl auch Oliver Schmidt, der frühere Vorgesetzte von Liang, der sitzt in Untersuchungshaft. Wann ist denn dort mit einem Prozess zu rechnen?
Er hat sich ja schon schuldig erklärt, also dieser Prozess läuft schon. Im Dezember soll dann das Strafmaß verkündet werden und dieses Urteil gegen Liang heute zeigt sicherlich schon die Richtung, in welche Richtung es da gehen kann, dass er da mit wenig Nachsicht der US-Richter zu rechnen hat, sondern sicherlich die volle Strafe, die von ihm verlangt wird, sicherlich auch bekommen könnte.
Und was heißt das nun alles für Volkswagen in den USA? Wo stehen wir in der Aufarbeitung der Dieselaffäre?
Ja, die Ermittler hier sind ja ziemlich vorgesprecht, haben mehrere Verantwortliche schon zur Verantwortung gezogen. Deren Vorteil ist, dass sie in Deutschland sind, also nicht hier, also aus der Reichweite der Justiz. Schmidt war ja unvorsichtigerweise in die USA gereist und deswegen erst in die Fänge der Ermittlungsbehörden hier geraten. Die Aufarbeitung läuft, sie läuft hart. Es ist ein Verbrechen geschehen, so sieht man es hier, und das soll entsprechend gesühnt werden. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Volkswagen hier auf dem Automarkt eher eine Nebenrolle spielt. Also die Verkaufszahlen gehen zurück, aber das ging sie auch schon vor dem Skandal.
Ein Gericht in Detroit verurteilt einen Ex-VW-Ingenieur zu 40 Monaten Gefängnis. Außerdem muss er $200.000 Strafe zahlen. Soweit Jan Bösche live aus den USA. Im rheinischen Braunkohlerevier, da sind heute die ersten Braunkohlegegner auf das Abbaugelände vorgedrungen und besetzten vorübergehend einen Abraumbagger. Die Aktivisten wollen von ihrem Klimacamp aus gegen den Braunkohleabbau protestieren. Sie fordern den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle. Im vergangenen Jahr hatte das Aktionsbündnis Ende Gelände den Betrieb eines Kraftwerkes mit einer 24-stündigen Gleisblockade massiv gestört. Thomas Wenkert mit aktuellen Informationen.
Der Kampf der Umweltaktivisten für einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle war heute geprägt von kleinen, fortlaufenden Nadelstichen. In kleinen Gruppen zogen die Aktivisten am Morgen los und starteten überall im rheinischen Revier ihre Störaktionen. Im Tagebau Inn wurde ein Bagger besetzt, Aktivisten drangen in den Tagebau Garzweiler 2 ein. Und in der Nähe vom Kraftwerk Neurath wurde die Nord-Süd-Bahn für den Kohletransport blockiert. Und all das hat Wirkung gezeigt. Die Leistung des Kraftwerks Neurath wurde um ein Fünftel reduziert, sagte RWE-Sprecher Jan-Peter Zirkel.
Insgesamt ist es so, dass unsere Kraftwerke ja zur Versorgungssicherheit hier in Nordrhein-Westfalen beitragen. Und gegenwärtig haben wir im Kraftwerk Neurath die Leistung leicht reduziert, um Kohle zu sparen. Und ja, das Kraftwerk verfügt über entsprechende Bunker.
Das eigentliche Ziel, die gesamte Braunkohleförderung im rheinischen Revier lahmzulegen, wurde aber bisher verfehlt. Insgesamt nahmen an den Aktionen mehr als 2000 Aktivisten teil. Und diese hielten die Hundertschaften der Polizei auf Trab. Die vielen kleinen Störfeuer stellten die rund 1000 Einsatzkräfte vor immer neue Herausforderungen. Auch wenn es keine gewalttätigen Auseinandersetzungen gab, so wurden doch Dutzende Strafanzeigen gestellt, Polizeisprecher Paul Kehmen.
Man muss dazu sagen, es sind Blockadeaktionen gewesen. Heute Morgen ist ein Bagger besetzt worden. Wir mussten die Straftäteraktivisten, die mussten wir runterholen. Die haben passiven Widerstand geleistet. Die Personalien sind festgestellt worden und mögliche Strafverfahren werden eingeleitet. Das sind Verfehlungen, das kann man nicht sagen, das ist friedlich gelaufen. Das ist Sabotage, Blockade. Da gibt es keine zwei Meinungen zu.
Die Proteste werden fortgesetzt. Mehrere tausend Menschen wollen am Samstag in der Nähe des Braunkohletagebaus Hambach eine rote Linie ziehen, eine Menschenkette und eine Art Stoppschild für die heranrückenden Bagger, erklärt Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Es wird eine friedliche, bunte, gewaltfreie Aktion auf öffentlichem Gelände. Und ich freue mich drauf. Viele Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich schon angemeldet, sodass das ein deutlich und sichtbares Signal auch an die Politik wird, bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen aus der Kohle aussteigen, wenn wir Klimaschutz ernst meinen.
An der Aktion wird auch der grünen Spitzenpolitiker Cem Özdemir teilnehmen. Die Proteste gegen die Braunkohle sollen über das gesamte Wochenende fortgeführt werden.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.49 Uhr. Eigentlich sollten ja die Schlagbäume an den Grenzen zwischen den meisten europäischen Staaten für immer oben bleiben, zumindest in denjenigen Staaten, die darüber das sogenannte Schengen-Abkommen geschlossen haben. In diesen Staaten sollte freie Fahrt für freie europäische Bürger gelten. Aber der Ansturm von Mittelmeerflüchtlingen hat so einige Prinzipien wanken lassen. So wurden zwischen Deutschland und Österreich wieder vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Das ist nach EU-Recht zwar möglich, jetzt aber könnten die sogar über die bestehende Frist hinaus verlängert werden. Grundlage ist eine neu beschlossene Grenzregelung. Simone Thielmann hat die Einzelheiten.
Das Reisen ohne Grenzen ist eine der Kernerrungenschaften der Europäischen Union. Seit September 2015 gibt es sie nun aber wieder, zumindest punktuell, die Schranken an den Grenzübergängen, zum Beispiel zwischen Österreich und Deutschland. Eine Reaktion auf die zum Teil unkontrolliert eingereisten Flüchtlingsgruppen, die im Sommer 2015 nach Mittel- und Nordeuropa kamen. Doch im November soll damit Schluss sein. Wir empfehlen den Staaten stattdessen alternative Sicherheitskontrollen, die die gleichen Erfolge erzielen, zum Beispiel Polizeikontrollen in Grenznähe. Eine Verlängerung der internen Grenzkontrollen wird es jedoch nicht geben, teilte EU-Kommissionssprecherin Tove Ernst gestern mit. Bayerns Ministerpräsident Seehofer brachte diese Entscheidung derart in Rage, dass er in einem Zeitungsinterview über eine so wörtlich Sommeräußerung von irgendjemandem in Brüssel schimpfte. Tatsächlich gibt es zurzeit nur noch 5 Länder in Europa, die Reisende an den Grenzen innerhalb des Schengen-Raums kontrollieren. Neben Deutschland und Österreich sind das Dänemark, Schweden und Norwegen. Diese internen Kontrollen dürfen nur aufgrund einer Sondergenehmigung vollzogen werden. Im Mai wurde die von der EU-Kommission verlängert. Schon damals nur widerwillig aufgrund des Drucks, unter anderem aus Deutschland. Und auch jetzt reagiert die EU auf den deutschen Protest. Nach dem strikten Nein zur Verlängerung gestern erklärte die EU heute, dass die Grenzkontrollen durchaus über den November verlängert werden könnten. Allerdings nur auf einer anderen Rechtsgrundlage als auf der bisherigen. Eine Verlängerung der Sondergenehmigung erlaubt der Schengener Grenzkodex nämlich nur 3-mal. Die sind inzwischen ausgeschöpft. Es gibt jedoch Alternativen. Zum Beispiel erlaubt ein Artikel im Schengen-Vertrag Grenzkontrollen, wenn eine akute Terrorgefahr vorliegt. Darauf bezieht sich aktuell Frankreich. Oder wenn die innere Sicherheit in Gefahr ist. Das kann bei Großereignissen der Fall sein, wie zuletzt beim G20-Gipfel in Hamburg. Deutschland müsste also nachweisen, dass die öffentliche Ordnung noch immer bedroht ist. Alles in allem sieht die EU-Kommission jedoch keinen Bedarf mehr an zusätzlichen internen Grenzkontrollen, denn in den eigenen Augen hat sie den Schutz der EU-Außengrenzen mittlerweile erheblich verbessert. Seit knapp 5 Monaten werden alle Reisenden, egal ob EU- oder Nicht-EU-Bürger, an Flughäfen oder auf Autobahnen bei der Einreise in den Schengen-Raum kontrolliert. Ihre Dokumente werden dort mit einem schengenweiten Informationssystem abgeglichen. EU-Sprecherin Tove Ernst spricht von einem Erfolg.
For example, the number of hits in data databases like the Schengen Information System have drastically increased and member states have also exchanged more information than ever before.
Zum Beispiel seien die Treffer in den Datenbanken wie dem Schengen Informationssystem deutlich mehr geworden und die Mitgliedstaaten hätten mehr Informationen ausgetauscht als jemals zuvor.
Zwischen Deutschland und der Türkei herrscht auf den Regierungsebenen mittlerweile eine ganz eigenartige Kommunikation. Der türkische Staatspräsident attackiert vor Parteianhängern den deutschen Außenminister. Der türkische EU-Minister legt auf Twitter nach und unterstellt Gabriel, Rassisten zu kopieren. Gabriel seinerseits rät uns Deutschen, nicht in die Türkei zu reisen, denn dort gelte man ja praktisch bereits als Terrorist, wenn man nicht mit Staatspräsident Erdogan einverstanden ist. Christian Buttgereit berichtet nun aus Istanbul über eine weitere Drehung der Spirale.
Ministerpräsident Binali Yildirim kam gerade von einer Südostasienreise zurück. Kaum aus dem Flugzeug gestiegen, fragte ihn eine Reporterin nach den Gabriel-Äußerungen. Welche Äußerungen, fragte Yildirim, und die Journalistin fasste kurz zusammen, was der Bundesaußenminister im Interview mit der Bild-Zeitung gesagt hatte. So auf den neuesten Stand gebracht, sagte Yildirim.
Der soll kein dummes Zeug reden. Der soll sich lieber um die Angelegenheiten seines eigenen Landes kümmern. Niemand soll versuchen, uns eines Besseren zu belehren oder sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen.
Außenminister Çavuşoğlu bezeichnete Gabriel bei einer Pressekonferenz ausdrücklich als Freund und betonte, dass er das Wort Freund unterstreiche. Und das gelte nicht nur für Gabriel, sondern auch für dessen Landsleute.
Deutschland ist in unseren Augen nicht nur ein verbündetes Land, sondern auch ein befreundetes, so auch das deutsche Volk. Doch diese Äußerungen im Vorfeld der Bundestagswahl halten wir für einen Fehler.
Vor zwei Tagen hatte bereits Europaminister Ömer Çelik Gabriel im Kurznachrichtendienst Twitter bezichtigt, mit antitürkischen Äußerungen auf Stimmenfang zu gehen. Çelik sagte, Gabriel rede wie ein Rassist und Rechtsextremer. Çelik hatte dem deutschen Außenminister zudem vorgeworfen, das deutsch-türkische Verhältnis sabotieren zu wollen. Soweit geht Außenminister Çavuşoğlu nicht, doch er findet für seinen Freund Sigmar durchaus scharfe Worte.
Sie sind weder der Gouverneur der Türkei noch Kolonialherr. Sie haben ihre Kompetenzen überschritten. Wahlperioden sind vorübergehend, Freundschaften hoffentlich nicht. Daher rate ich Ihnen, mit Ihren Äußerungen vorsichtiger zu sein.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte in dem Zeitungsinterview zur Vorsicht bei Türkei-Reisen aufgerufen. Reisende könnten vor willkürlichen Festnahmen nicht sicher sein. Unter anderem hatte sich Gabriel auf einen Rucksacktouristen berufen, der nach seiner Einreise in Gewahrsam genommen wurde und nach drei Nächten in einer Arrestzelle die Türkei wieder verlassen musste. Das Auswärtige Amt spricht von 10 Deutschen, die mittlerweile aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Weit mehr als 100 Bundesbürgern wurde in diesem Jahr die Einreise in die Türkei verweigert. Meist handelte es sich um Deutsche mit türkischen Wurzeln. Besonders im Visier seien Anhänger der Glaubensgemeinschaft der Aleviten sowie Kurden, berichten Betroffene. Wer nicht einreisen darf, wird mit dem nächsten Flugzeug der gleichen Fluggesellschaft an den Ausgangsort zurückgeschickt, beziehungsweise muss bei der Einreise mit dem Auto an der Grenze umdrehen. Das Auswärtige Amt hatte vor kurzem seine Reisehinweise für die Türkei verschärft. Eine offizielle Reisewarnung wurde aber nicht ausgesprochen.
Geht er oder geht er nicht? Das war bis heute die Frage beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Gemeint ist der Wechsel des Spielers Dembélé zum FC Barcelona. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke konnte dann heute auf der Bilanzpressekonferenz den Multimillionen-Geldregen für seinen Verein endlich verkünden. Der BVB bekommt für Dembélé mehr als 105 Millionen Euro. Jörg Marksteiner.
Nie zuvor wurde für einen Bundesligaspieler so viel Geld bezahlt. Es ist sogar der zweitteuerste Transfer in der Fußballgeschichte überhaupt, nach dem Brasilianer Neymar. Der war vor wenigen Wochen von Barcelona nach Paris gewechselt für sagenhafte 222 Millionen Euro. Den Großteil dieser Summe investiert Barcelona jetzt in das Dortmunder Supertalent Dembélé. Als Ersatz für Neymar oder zumindest als aussichtsreichen Nachfolger. Für Borussia Dortmund ist das rein finanziell ein extrem lohnendes Geschäft. Der 20-jährige Franzose war erst im vergangenen Jahr ins Ruhrgebiet gewechselt. Der BVB hatte damals 15 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Jetzt erhält der Club mindestens 105 Millionen Euro, also das Siebenfache. Und wenn es für Dembélé gut läuft, sogar durch Erfolgsbeteiligungen das Zehnfache der damals gezahlten Ablöse. Zuvor muss Dembélé allerdings noch den Medizincheck in Barcelona bestehen. Außerdem gilt es als wahrscheinlich, dass der BVB wegen einer Klausel im Vertrag einen Teil der Ablösesumme an Dembélés alten Verein in Frankreich weiterreichen muss. Dennoch insgesamt ein Supercoup für den BVB wirtschaftlich. Denn fußballerisch ist es ein Verlust, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon am Mittag, als sich der Verkauf andeutete.
Sollte es einen Transfer Ousmane Dembélé geben, ist das sportlich eine Schwächung. Da müssen wir nicht lange drum herum reden.
Borussia Dortmund will jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Auch das hatte Watzke schon angekündigt. Der Einigung mit Barcelona war ein wochenlanges zähes Ringen vorausgegangen. Zuletzt hatte Dembélé seinen Wechsel offenbar erzwingen wollen, war zwei Wochen nicht zum Training erschienen und dafür vom BVB suspendiert worden.
Zum ersten FC Köln. Der hat bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne nach 25 Jahren nun das Große losgezogen. Die Rheinländer bekommen es in der Gruppenphase der Europa League mit dem englischen Spitzenclub Arsenal zu tun. Den weiteren Spielplan hat Kevin Barth.
Es ist keine einfache Gruppe für den ersten FC Köln bei der Rückkehr in den Europapokal, aber eine mit attraktiven Gegnern. Die Mannschaft von Peter Stöger trifft in der Europa League auf Mitfavorit Arsenal London. Dazu kommen das weißrussische Team Bate Borisov und Roter Stern Belgrad. Eine Gruppe, in der sich der FC durchaus Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen kann. Höhepunkte sind die beiden Duelle mit dem FC Arsenal. Das erste Spiel in der Europa League bestreitet der FC am 14. September. 1899 Hoffenheim gilt beim Debüt auf europäischer Bühne als Gruppenfavorit. Die Hoffenheimer spielen gegen Clubs aus Portugal, Bulgarien und der Türkei. Hertha BSC Berlin trifft auf Athletic Bilbao sowie Clubs aus der Ukraine und Norwegen. Auch für die Hertha eine machbare Aufgabe.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.